Hallo und herzlich willkommen heute Abend hier beim nächsten Teil, Teil 21 von Vers für Vers durch die Offenbarung. Ja, es gab jetzt sehr, sehr lang kein Video aus verschiedenen Gründen, hatte viel zu tun, habe dann das ganze Thema Sprachengebet abgehandelt, das letzte Video in dieser Art war dann zum 1. Korinther 14, Vers für Vers. Und habe mich aber schon gefreut, jetzt bald wieder anzufangen. Ich habe verschiedene Zuschriften bekommen von Leuten, die gefragt haben, ja, geht's denn jetzt noch weiter oder war es das jetzt? Und heute ist es soweit. Wir haben uns im letzten Teil mit dem ersten der sieben Siegel beschäftigt. Diese Siegel in der Offenbarung spielen eine entscheidende Rolle. Nur kurz, um den Kontext hier zu geben. Wir waren in Kapitel 4. Ja, das war hier oben. Da kam diese Vision, die Johannes hatte vom Thronsaal Gottes. Er wird entrückt. Da öffnet sich quasi wie eine Tür. Und er wird entrückt durch diese Tür hindurch in eine andere Dimension, in dem Thronsaal Gottes, außerhalb von Zeit und Raum, wie wir ihn kennen. Und hat da diese Vision, sieht die vielen verschiedenen Dinge, die wir alle im Einzelnen besprochen haben, die Anbetung Gottes, die da stattfindet. Und dann um dann im Kapitel 5 zu sehen, dass der Vater in seiner Hand ein Buch hat, was mit sieben Siegeln versiegelt ist und niemand ist würdig, diese Siegel zu öffnen, außer das Lamm Gottes selber. Und diese Offenbarung von Jesus Christus als dem Lamm Gottes, das ist das große Thema im Kapitel 5. Das Lamm wird angebetet, wird als Gott angebetet und das Lamm geht dann zum Vater und nimmt dieses Buch und in diesem Buch steht nichts anderes als der Endzeitplan Gottes für seine Schöpfung, für seine Gemeinde. Er möchte dieses Zeitalter zum Abschluss bringen. Und das große Ziel dabei ist, dass er Christus verherrlicht. Das Buch trägt den Titel Offenbarung 1, Vers 1, eine Offenbarung, eine Apokalypse Jesu Christi, eine Offenbarung Jesu Christi. Der Vater möchte Christus verherrlichen, indem er ihn als siegreichen König, Bräutigam und Richter wieder auf die Erde zurückbringt und einsetzt als Herrscher. Und das ist die Storyline, in der wir uns befinden. Und diese sieben Siegel werden dann geöffnet im sechsten Kapitel. Und diese sieben Siegel sind Ereignisse, die aufeinander folgen und die teilweise auch zusammenhängen und wahrscheinlich auch überlappen. Da werden wir später noch dahin kommen. Und diese sieben Siegel sind die ersten zeitlichen Abfolgen. Die ersten endzeitlichen Abfolgen, die wir quasi aus dem Buch der Offenbarung erkennen können. Das erste sind die sieben Siegel, dann die sieben Posaunen. Mit der siebten Posaune kommt Christus wieder und mit ihm dann die sieben Zornesschalen, die auch von Engeln getragen werden. Alles ganz spannende Sachen, um die wir uns noch kümmern werden. Und wir haben im letzten Teil dann über das allererste Siegel gesprochen. Und in diesem allerersten Siegel ging es darum, dass ein apokalyptischer Reiter, so werden sie ja genannt, freigesetzt wird. Und dieser Reiter hat einen Bogen und Gott hat ihm Macht gegeben, siegend auszuziehen, um zu siegen. Das ist entweder symbolisch das antichristliche System, was etabliert wird auf der Erde, um den Antichristen hervorzubringen. Oder es ist der Antichrist selber. Das ist nicht so genau ersichtlich, aber es ist garantiert nicht Jesus Christus. Ja, Jesus kommt auch auf einem weißen Pferd wieder, aber diese Wiederkunft Christi wird eine ganz andere sein als das, was wir hier sehen. Und dazu im letzten Teil mehr. Und heute gehen wir dann weiter und wir werden uns heute mit den Versen 3 bis 8 beschäftigen, die ich euch hier auch mal angezeigt habe. Genau, diese Verse beschreiben wieder die nächsten Siegel, also das Siegel 2, 3 und 4. Und die weisen eine sehr, sehr, sehr starke Ähnlichkeit zu den Ereignissen auf, die Jesus beschreibt in Matthäus Kapitel 24. Wir werden da später nochmal dahin zurückkommen. Und Jesus beschreibt diese hier, Matthäus 24, Vers 8. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Das heißt, Wehen gibt es ja bei einer Geburt. Am Ende der Wehen steht immer ein neues Leben, steht ein neues Kind. Und so ist es ganz wichtig, dass wir die Siegel so verstehen. Wenn wir jetzt nur die Siegel anschauen, geht es uns genauso, wie wenn wir unter der Geburt, ich habe das ja dreimal durch, also nicht ich habe geboren, sondern meine Frau, ich war dreimal dabei. Und wenn ich jetzt nur die Wehen betrachte, dann ist das eine hoffnungslose Sache, ist es total entmutigend, ist es eigentlich furchtbar und man möchte ja einfach nur, dass es vorbei ist. Wenn man aber weiß, die Wehen haben einen Zweck, einen Sinn, die Wehen führen zu etwas. Ja, jede Wehe arbeitet ja in dem Körper und bringt dann schlussendlich das Baby hinaus. Und genauso ist es mit den Siegeln. Die Siegel und auch die anderen endzeitlichen Abläufe, die wir in der Offenbarung sehen, die scheinen furchtbar zu sein. Die scheinen schrecklich zu sein. Aber wir dürfen nie aus den Augen verlieren, am Ende steht etwas Neues. Am Ende steht ein Reich. Am Ende steht Christus, der eingesetzt wird als Herrscher und der eine neue Erde bringen wird, mit der Frieden und Gerechtigkeit wohnt. So sehen wir quasi diese Ereignisse hier als Wehen, die etwas hervorbringen und die auf etwas hinzielen. Und das versuche ich auch dann immer wieder einzustreuen, dass wir, das Schöne ist ja, wir kennen das Anfang, wir kennen das Ende schon jetzt am Anfang. Wir kennen das Ende schon und wir wissen, wir können zuversichtlich sein und es wird am Ende einen Sieg für unseren Herrn geben. So, die Siegel. Das war eigentlich jetzt schon Teil meiner Kurzeinführung und Einordnung. Eingeordnet haben wir das Ganze jetzt schon. Die Siegel 2, 3 und 4 können wir in verschiedenen Arten und Weisen betrachten. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen, weil ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit euch eine Art und Weise oder eine Möglichkeit darlegen kann. Mache ich das so, dass ich euch alle drei erkläre und dann, dass ihr wisst, okay, so könnte es sein, so könnte es auch sein, weil ich habe natürlich eine Tendenz, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Klarheit sagen und deswegen diese drei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist es, dass Gott den Antichristen selbst benutzt, der ja an dem ersten Siegel hervorgegangen ist, dass er den Antichristen benutzt, um diese Dinge in Gang zu setzen. Also ihr habt das ja schon gelesen im Thumbnail, Krieg und Seuchen und Hungersnöte. Die erste Möglichkeit ist, der Antichrist selbst in seiner Boshaftigkeit und in seinen politischen Machenschaften setzt diese Ereignisse selbst in Gang, um die Weltherrschaft quasi schlussendlich anzureißen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite ist, dass Gott mit diesen Ereignissen das antichristliche System, was quasi im ersten Siegel etabliert wurde auf der ganzen Welt, dass er dieses System richtet und sein Gericht über dieses System bringt. Das ist Möglichkeit B und Möglichkeit C ist auch sehr wahrscheinlich, dass Gott diese Ereignisse benutzt, um den Antichristen selbst hervorzubringen. Das heißt, dass dieses antichristliche System, die Fundamente dafür werden gelegt mit dem ersten Siegel. Und dann treffen die Ereignisse des zweiten Sieges, Krieg, Hungersnöte, das dritte Siegel, vierte Siegel, die Pest oder Seuchen treffen ein, um quasi die Bühne zu bereiten, damit der Antichrist hervorkommen kann. Das ist die dritte Möglichkeit. Auch das ist durchaus wahrscheinlich. Diese Einordnung ist jetzt gut, wenn wir die im Kopf behalten, wenn wir jetzt quasi weitergehen. Genau, also Punkt C, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass es ähnlich wäre wie bei Adolf Hitler in den Krisen der Weimarer Republik, war eine krisengeschüttete Zeit. Ihr wisst ja, die Riesenprobleme, in denen unser Land steckte, die Unruhen, das gespaltene Volk in politischen Lagern, die hohe Arbeitslosigkeit, dieser Schmähfrieden zumindest wurde er so genannt, vom Versailler Vertrag. Und all dieses hat eine Bühne bereitet, damit Adolf Hitler als der antichristliche Typus auftreten konnte und so quasi die Macht an sich reißen konnte in Deutschland. So, das wäre der Typus. Davon werden heute auch noch das ein oder andere über Adolf Hitler, denke ich mal, loswerden. Und wir werden mal schauen, weil Adolf Hitler ist wirklich ein, und das hatte die bekennende Kirche auch zu der Zeit durchaus vermutet und angenommen, dass Adolf Hitler der Antichrist selbst ist. Wahrscheinlich hätte ich das auch gedacht, wenn ich zu der damaligen Zeit am Leben gewesen wäre. Aber wir sehen in ihm auf jeden Fall einen Typus, wir können durch unsere deutsche Geschichte Dinge lernen, auf die ich auch im letzten Teil schon mal Bezug genommen habe, diese Sehnsucht und Sehnsucht, ja, nach dem starken Mann, nach dem großen Führer, der aber nur Jesus Christus sein darf. Okay, jetzt lesen wir mal den dritten Vers und da steht nämlich was von dem zweiten Siegel. Und als es das zweite Siegel öffnete, das ist also das Lamm, Jesus Christus, öffnet das zweite Siegel, er setzt diese Ereignisse in Gang, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. So, jedes dieser lebendigen Wesen ruft Johannes bei diesen Siegeln hinzusehen. Er sagt immer, komm näher und schau dir das an. Hier ist etwas, was wichtig ist für die Gemeinde. Hier ist etwas, was wichtig ist, worauf wir achten müssen. Und deshalb tun wir auch sehr gut daran, darauf zu achten, was wir da sehen und was wir da hören. Das sind keine Botschaften, die man, ach ja, das ist irgendwie zur Seite schieben kann, weil das, was für die Experten ist, für die Endzeitverrückten. Nein, der Engel sagt, komm und sieh. Und genauso ruft er auch uns, komm und sieh. Schau dir an, was hier passiert. Und wir wollen natürlich kommen und sehen. So, und dann sehen wir in Vers 4. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. So, das ist das zweite Siegel. Ein Pferd, ein zweites Pferd. Das erste Pferd war weiß und der antichristliche oder der Antichrist saß darauf. Und das zweite Pferd ist feuerrot, ein feuerrotes Pferd. Hier steht das griechische Wort Pyros und bedeutet feurig rot, also es sah aus wie Feuerflammen. Es hat nicht gebrannt in dem Sinne, aber es sah feuerrot aus. Und das ist ja, war schon damals und ist auch heute noch die Farbe des Eifers, des Zornes und der Kampfeslust. Man sieht hier eine, gleich von Anfang an, dieses feuerrote Pferd bringt eine Aggressivität und eine Angriffslust mit sich. Und symbolisiert, die Farbe symbolisiert also schon die Ereignisse, die hier quasi eintreten werden im Zuge dieser Siegelöffnung. Nämlich, dass eine gigantische Zerstörungswut freigesetzt wird und die einen Weltenbrand verursachen wird. Denn es wird diesem Reiter gegeben, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, den Frieden von der Erde zu nehmen. Diese Dynamiken, die da eintreffen, werden den Frieden als Ganzes, den politischen Frieden, den Frieden zwischen Nationen, den Frieden zwischen Volksgruppen, den Frieden zwischen Religionen, all den Frieden, der wird entfernt werden von der Erde, von der ganzen Erde. Also das muss man sich mal überlegen. Es geht ja nicht darum, dass es wie im Zweiten Weltkrieg der heißt ja schon Weltkrieg, aber nicht alle Nationen waren in diesem Krieg verwickelt. So, da waren 60 Nationen beteiligt im Zweiten Weltkrieg. Aber hier ist noch etwas, eine höhere Stufe gemeint. Der Friede wird von der Erde genommen. Es wird keine Nation geben, die nicht im Krieg ist. Es wird keine Nation geben, die nicht im Krieg ist. Es wird ein Weltenbrand, ein Weltkrieg da sein, wie es ihn noch nie gegeben hat. Das ist das, was das hier bedeutet. Ihm wird gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Was bedeutet das? Frieden überhaupt ist immer eine Gabe Gottes. Friede ist immer eine Gabe Gottes. Dass wir Frieden haben hier in Europa, in der Europäischen Union, schon so viele Jahre, ja, dass 75 Jahre hier in unserem Land kein Frieden, kein Krieg war, kein militärischer Konflikt, das hat es vorher noch nie gegeben und ist eine Gabe Gottes. Ist etwas ganz Erstaunliches. Friede wird nur da genommen, wo Gott das zulässt. So, Friede ist eine Gabe Gottes. Und hier heißt es, diesem Reiter wird gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. So, Gott gibt dem Reiter die Autorität, Krieg und Konflikte auf der ganzen Welt zu schüren. So, was bedeutet das, dass es dem Reiter gegeben ist? Heißt das, dass eine dämonische Macht kommt und durch Missverständnisse versucht, uns gegeneinander aufzuwiegeln und am Ende haben wir einen bewaffneten Konflikt? Nein. Ich glaube, dass wir, dass Gott uns ein Stück weit dahin gibt, die Menschheit dahin gibt, nach ihrem bösen Herzen zu handeln. Wenn man zum, ja gut, da kommen wir dann noch dazu. Er gibt uns dahin, in unserer bösen menschlichen Natur, miteinander umzugehen. Und wir können das jetzt schon mal hier aufschlagen. Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen die Kämpfe, die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Elberfelder sagt, glaube ich, da Krieg. Kriege, Streitigkeiten kommen aus dem bösen menschlichen Herzen, aus der Natur des menschlichen Herzens. Und der Friede wird von der Erde genommen werden, damit die Menschen einander hinschlachten sollen. Hier steht genau dasselbe Wort, wie ein paar Kapitel vorher da steht, dass das Lamm geschlachtet wurde. Das Lamm wie geschlachtet. Das ist genau das gleiche Wort. So, also wirklich ein brutales Schlachten, wie man Vieh schlachtet. Das wird der Umgang in dieser Zeit sein. Und das ist genau das, was die entfesselte menschliche Natur, dass wenn Gott seine Gnade wegnimmt und wir so handeln, wie wir gestrickt sind, nämlich böse, wie wir dann miteinander umgehen. Wir schlachten uns gegenseitig ab. Das ist die menschliche Natur. Dass der gefallene Mensch, der Mensch ohne Christus, der Mensch unterhalb oder wo sich die Gnade Gottes entfernt hat, ist zu den schlimmsten und schrecklichsten Taten fähig, wie man sich vorstellen kann. Das ist eine der Schlüsse zum historischen Geheimnis des Holocaust. Geheimnis nicht im Sinne, was ist da wirklich passiert, sondern Geheimnis im Sinne von, wie kann das passieren, dass ein Volk von Dichtern und Denkern, ein Volk, was der Theologen und der hohen moralischen Werte des Humanismus, auch des Kommunismus, ja, die kommunistischen Ideen kommen ja von Deutschen. Wie kann das sein, dass so ein Land, was so intellektuell ist und so gebildet ist und so einen hohen moralischen Standard hat, sie so tief erniedrigt, einen millionenfachen Massenmord zu begehen, der systematisch abgearbeitet wird und das ganze Volk kriegt es mit. Das ganze Volk kriegt es mit. Wie kann das passieren? Und das kann nur passieren, wenn diese menschliche Natur entfesselt wird. Und so ist der Holocaust auch ein Gericht über uns Deutschen gewesen, über dem Volk der Deutschen, die in ihrem Stolz gedacht haben, wir haben so eine hohe Moral, wir sind so intellektuell, all diese Dinge. Gott hat uns ein Stück weit, ja, herabgestuft, hat uns gezeigt, was eigentlich in uns steckt. Nämlich keine Menschlichkeit, die so viel beschworen wird im Humanismus, sondern wir schlachten einander ab. Und genau das passiert hier. Genau das passiert hier. Deshalb, ja, es heißt ja nicht, dass diese dämonischen Kräfte uns abschlachten, sondern dass sie einander hinschlachten. Ja, wir können das nochmal hier. Anderes Pferd, Feuerrot. Damit sie einander hinschlachten sollten. So, die Tätigen sind nicht irgendwelche Dämonen oder Teufel oder der Reiter. Nein, wir, die Menschen, schlachten einander hin. Das ist immer schon passiert in der Menschheitsgeschichte und wird hier zu einem Ausmaß kommen, was sich niemand von uns vorstellen kann, was alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir das Kreuz von Jesus Christus verkündigen. Denn das Evangelium des Kreuzes, ich meine nicht das Evangelium der billigen Gnade, wo du einfach nur ein Gebet sprechen musst oder 10 Ave Maria oder sowas und dann ist dir schon vergeben, sondern das Evangelium des Kreuzes, was nicht nur deine Sündenschuld ans Kreuz nimmt, sondern was auch dich in deiner bösen Natur, in deinen Lüsten und Begierden, diesem ganzen Stolz, was dich überhebt über andere, das gehört auch ans Kreuz. Und das muss gepredigt werden. Das muss gepredigt werden, auch in der Endzeit. Und deshalb bin ich so überzeugt davon, dass die Gemeinde zu diesen Ereignissen da sein wird. Die Gemeinde ist nicht geflüchtet, entrückt, sondern sie ist zugegen, sie ist da und sie predigt das Evangelium von Jesus Christus. Der feuerrote Reiter beweist, dass eine weltweite Abwendung vom Evangelium und den christlichen Werten stattfinden wird, wie auch im Dritten Reich. Die Moralvorstellung der Bibel, also die 10 Gebote, gelten als veraltet und werden durch eine neue Moral ersetzt. Eine neue Moral, die über Gottes Moral steht. Gottes Moral wird unterdrückt, der Ratschluss Gottes wird unterdrückt und eine neue Moral kommt. Und das kommt dem einen oder anderen sicherlich bekannt vor. Da heißt es dann Humanismus, Rassenideologie, Nationalstolz, all diese Dinge, die das Wort Gottes richtet und als zutiefst menschlich, eine menschliche Moral abtut. Und eine menschliche Moral ist keine Moral. Eine menschliche Moral kann keine Moral sein. Wir brauchen die Verkündigung des Richters. Wir brauchen die Verkündigung der Rechenschaft, dass eines Tages wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und dass es zählt, ob ich mich an die Gebote Gottes halte oder nicht. Es braucht eine Gemeinde jetzt und in der späteren Endzeit, die dieses Evangelium und die dieses Wort Gottes verkündigt. Okay, dass sie einander hinschlachten sollen. Punkt 1, Punkt 4. Es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Hier lesen wir jetzt schon zum zweiten Mal. Da heißt es, es wurde ihm gegeben. Und genauso steht es auch hier, es wurde ihm gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Was wunderbar und eindrücklich zeigt, dass Gott erstens hier die Autorität ist, keine dämonische Kraft, kein Teufel, nichts, keine Ideologie, gar nichts kann aus eigener Ambition heraus die Welt erobern. Das funktioniert nicht. Beziehungsweise derartige Ereignisse in Gang setzen, sondern es muss von Gott erlaubt sein, von Gott gegeben sein. Und hier heißt es eben auch, dass dieses große Schwert gegeben wird, zeigt, dass nicht nur der Wille da ist, dass Gott dafür sorgt, dass nicht nur der Wille da ist, eine andere Volksgruppe auszurotten, den Gegner komplett quasi zu vernichten, weil darum geht es ja, sondern dass auch die Mittel da sein werden, dass die Wege da sein werden, dass sich die politischen Entwicklungen dahin kommen werden, dass dieser Krieg tatsächlich zustande kommt. Also Gott hat die Möglichkeiten dazu, diesen Konflikt entfesseln zu lassen, so dass dieses menschliche Wesen, diese Natur des Stolzes offenbar wird in der Zerstörung. Ja, und dieses große Schwert, das ist natürlich ein Bild aus dem Alten Testament. Ganz oft heißt es dann, ich werde das Schwert über euch bringen, ich werde das Schwert hinter euch hersenden und spricht natürlich immer von militärischer Verfolgung und Zerstörung. Ja, es geht hier dann nicht um einen Verteidigungskrieg oder um strategisch-militärische Operationen, sondern das ist ein weltweiter Vernichtungskrieg. Von wem dieser Krieg ausgehen wird, das weiß niemand. Und es ist auch gut, dass wir das nicht wissen. Vor 50 Jahren hätten die Leute gesagt, zumindest im Westen, ja, das kommt von den Kommunisten. Heute sagen viele, das kommt von den Islamisten. Das weiß niemand. Wer weiß, was es in 30 Jahren, in 40 Jahren für Kräfte gibt, die da am Wirken sind. Da dürfen wir und können wir uns auch nicht festlegen und wir machen uns auch ein bisschen lächerlich, sondern es ist gut, wenn wir uns an das halten, was wir bekommen haben, und uns mit Mutmaßungen zurückhalten und uns lieber mit dem Evangelium beschäftigen, das zu verkünden und unter die Leute zu bringen. Genau. Denn diese Ereignisse, auch dieser Krieg, auch dieses, dass der Frieden genommen wird, wird eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu predigen zu Menschen, die vorher verschlossen waren, wird eine Erschütterung kommen, sie werden geöffnet werden, werden nach Hoffnung suchen, werden sehnsüchtig danach suchen, wieder Halt zu finden in Trauer, in Verlust. Und sie werden sich öffnen für das Evangelium. Sehen wir dann auch bei den späteren Siegeln noch, aber das schaffen wir heute nicht. Okay, das dritte Siegel. Das haben wir in Vers 5. Da heißt es, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Vers 6. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. So, das ist jetzt das fünfte Siegel. Wir werden Vers 5, das dritte Siegel. Und wir werden dann natürlich auch Vers für Vers durchgehen. So, Johannes ruft uns wieder, der Engel ruft wieder Johannes und ruft damit auch uns, diese Ereignisse hier anzuschauen. Wir sehen zuallererst ein schwarzes Pferd. Schwarz ist damals als auch heute die Farbe der Trauer und des Verlustes. Farbe der Trauer und des Verlustes. Das heißt, diese Ereignisse, die hier eintreffen werden, werden sehr viel Schmerz und Leid und Trauer verursachen. Dann sehen wir etwas Interessantes, nämlich, dass dieser Reiter eine Waage in seiner Hand hat. Der ein oder andere mag vielleicht jetzt hier an dieses griechische Bild oder die griechische Göttin der Justitia denken, die auch noch heute oft vor Gerichtsgebäuden steht, ja, die Augen verbunden, in einer Hand hat sie das Schwert und in einer anderen Hand hat sie die Waage, das heißt, in ihr ist die Gewalt zu bestrafen und sie entscheidet, ob etwas richtig oder falsch war oder ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Das ist nicht die Waage gemeint, die hier gemeint ist, sondern es ist eine Handelswaage gemeint. Die Dynamiken dieses Sieges bedeuten eine Handelskrise. Beziehungsweise, meine Theorie ist, dass eine Manipulation des Welthandels und der Versorgung der Welt stattfindet, die unter anderem auch sicherlich daher kommen wird, dass im zweiten Siegel solche gigantischen militärischen Konflikte toben. Wir kennen das aus der Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg war es nicht von Anfang an so, zumindest in Deutschland. Im Ersten Weltkrieg war es wesentlich heftiger. Der Krieg tobte und die Bevölkerung hatte keine Versorgung mehr. Keine Nahrungsmittel mehr und war quasi, also, und dann ging der Hunger los. So geht es immer Hand in Hand, auch militärische Konflikte, weil das Heer versorgt werden muss, dass es kämpfen kann, und Hungersnöte. Das kann zusammenhängen, muss aber nicht. Und es ist auch nicht alles, was hier passiert. Denn, hier heißt es, wir lesen mal Vers 6 nochmal gemeinsam. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. So, was bedeutet das? Also hier ruft eine Stimme inmitten der lebendigen Wesen. Wir wissen nicht, wem diese Stimme gehört. Es könnte Gottes Stimme sein, es könnte die Stimme eines anderen Engels sein, es könnte die Stimme der Gemeinde sein. Also das weiß man jetzt nicht so unbedingt. Ich vermute mal, ja, was für meine Vermutung, es könnte Gottes Stimme sein, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist diese Stimme oder die Quelle dieser Stimme erstmal verborgen. Und die sagt, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Hier wird mit antiken Maßeinheiten, also von antiken Maßeinheiten gesprochen. Und ein Maß oder ein Heunix, so spricht man das, glaube ich, aus, war ungefähr ein Liter. Etwas weniger als ein Liter, quasi alles sowas, was dann eine Hand passt, Weizen. Und das war die Tagesration, die kleine, mickrige Tagesration für eine Person. Die Tagesration für eine Person. Der Denar, ein Denar, war der Tageslohn eines einfachen Arbeiters. der Tageslohn eines einfachen Arbeiters. Der normale Preis für ein Maß Weizen, nicht der normale Preis, sondern für 12 Maß Weizen hat man zur damaligen Zeit, da gibt es also Preislisten, die überliefert wurden, ganz spannend, für 12 Maß Weizen, also 12 Liter Weizen, hat man normalerweise einen Denar bezahlt. Diese Stimme legt jetzt hier fest, oder die Ereignisse dieses Siegels sagen, ein Maß Weizen für einen Denar. Das bedeutet, dass eine arme Person einen ganzen Tag arbeiten muss, ein ganzer Tageslohn, nur um sich selbst zu versorgen. Nicht Familie, nicht Kinder, geschweige denn Unterkunft oder Kleidung oder sonst irgendetwas. Und so ähnlich ist es auch bei den 3 Maß Gerste für einen Denar. Das war so ein bisschen das Essen für die armen Leute, etwas billiger. Und hier sehen wir also eine über zehnfache Überteuerung von Weizen, 12-mal so teuer als sonst. Und es zeigt quasi an, dass eine Hungersnot stattfinden wird. Wenn die Preise von Lebensmitteln so hoch schnellen, hat das extrem schlimme Auswirkungen für die Menschen. Und besonders wenn es die Grundnahrungsmittel angeht, wie Brot. Also hier wird durch diese Ereignisse des dritten Sieges wird eine gigantische Hungersnot ausgelöst. Interessanterweise heißt es hier doch, das Öl und den Wein schädige nicht. Das Öl und den Wein schädige nicht. Diese beiden, also Öl und Wein, waren die Luxusgüter der Antike. Ja, das haben sich die normalen Arbeiter nicht geleistet, sondern das waren quasi die Luxusgüter. Ja, aus Öl wurden alle möglichen Dinge gemacht und Wein natürlich, um Wein zu trinken. Und das waren quasi die Luxusgüter und die behalten ihre Preise gleich. Die werden nicht teurer. Was mich in der Annahme sein lässt, dass also die Auswirkungen so einer Handelskrise sind hier also eindeutig, dass die arme Bevölkerung an Hunger zugrunde geht und an Hunger stirbt, wobei die reiche Bevölkerung sich das Grundnahrungsmittel und zusätzlich seine Luxusgüter immer noch leisten kann. Also hier, das ist meine Vermutung, dass der Handelsmarkt quasi von besonders reichen Kräften, die an Schlüsselpositionen stehen, manipuliert wird, gesteuert wird, ohne Rücksicht auf die Versorgung der ärmeren Menschen. Also hier wird quasi dann in Kauf genommen, wie es ja in der Geschichte auch immer wieder passiert ist. Also das ist ja immer wieder passiert. Ich erzähle ja hier nichts Neues, noch nie dagewesenes. Aber das wird ein Maß annehmen, wie es noch nie zuvor gewesen ist. Und diese arme Bevölkerung wird außer Acht gelassen. Der Tod von Millionen von Menschen, wir werden dann gleich noch sehen, wie viele Menschen im Zuge dieser Ereignisse sterben. Der Tod von Millionen von Menschen wird in Kauf genommen, um, ja. Und auch hier ist der Grund, weshalb das stattfindet, das menschliche Herz. Die Gier derjenigen, die sich anmaßen, sich zu überheben über diejenigen, die gute Mittel zur Verfügung haben, nicht so eine Stärke haben, nicht so viel Einfluss haben. Auch hier ist wieder diese Gier, diese Herrschsucht, ist genau dieses nicht gekreuzigte innere Wesen daran schuld. Und deshalb auch sage ich das nochmal, es braucht in dieser Zeit die Gemeinde. Und es braucht sie auch jetzt schon, eben genau diese Verhaltensweisen zu konfrontieren. Die Gemeinde hat einen Auftrag, entgegenzustehen gegen solche Entwicklungen und das Evangelium und das Gericht Gottes zu verkünden und zu sagen, ihr dürft nicht ewig so weitermachen. Wehe euch, ihr Reichen, sagt die Bibel, ja, die dem Tagelöhner seinen Lohn vorenthaltet. Das steht auch in Jakobus Kapitel 4, glaube ich. Und so ist es ganz wichtig, dass die Gemeinde da ist, um Licht zu geben und zu sagen, hey, ihr braucht das Evangelium, lasst euch retten. So wie ihr euch verhaltet, das entspricht nicht der Moral, die Gott uns gegeben hat, an die wir uns halten sollten. So, also hier lässt Gott dieser Gier und dieser menschlichen Gier, diesem menschlichen Stolz, der Überheblichkeit freien Lauf, so die Verursacher des Leidens, was hier passieren wird, werden wieder Menschen sein, die denen die Wirkung des Kreuzes fremd ist. Denkt dran, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wenn nicht, ich rede einfach weiter. Okay, kommen wir zum dritten Siegel. Ne, das vierte Siegel, Punkt 3. Entschuldigung. Das lesen wir in Vers 7. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. So, also jetzt kommen wir zum bisherigen Höhepunkt. Eine Beschreibung, die ja fast schon gruselig ist. Wir sehen ein fahles Pferd. Dieses Wort, fahl kann auch übersetzt werden, grünlich, gelb, blass, ist quasi die Farbe der Krankheit, die Farbe des Todes an sich, die Farbe einer Leiche, ja, wenn ein Mensch eine Weile tot ist, wird er so fahl, und genau diese Farbe hat das Pferd. Es gilt als auch, wie ich schon sagte, als die Farbe der Krankheit, und deswegen werden hier wohl ganz insbesondere auch Seuchen und Pandemien, Epidemien gemeint, die, wie wir auch dann später lesen, die Elberfelder übersetzt da nicht durch Pest, sondern durch den Tod. Das Wort, das griechische Wort ist das gleiche, also Tod und Pest. Und die heißt ja, mit dem Tod töten macht nicht so viel Sinn. Deswegen haben die Übersetzer der Schlachterübersetzung und auch einige englische Übersetzungen Pest da reingesetzt. Gut. Der Tod wird in Hohelied Kapitel 8, ich kann das mal aufschlagen, da heißt es, setz mich wie ein Siegel auf deinen Arm, auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Der Tod ist etwas, was dem niemand entkommen wird, dem niemand entgegen kann. Niemand kann den Termin, den er eines Tages hat, zu sterben, niemand kann diesen Termin verhindern, niemand kann vor diesem Termin flüchten. So ist der Tod etwas, was allgegenwärtiger Teil des Lebens ist und niemanden verschont, ja, keine Pflanze, kein Tier, kein Mensch. Niemand kann ewig leben. Und deswegen musste auch übrigens Christus sterben, um dem Tod die Macht zu nehmen, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. So, der Tod wird in der Bibel als unersättlich, alles verschlingend beschrieben. Und dann haben wir hier, dass das Totenreich, also auf dem fahlen Pferd sitzt der Tod, und hinter dem Tod kommt das Totenreich. Wenn der Tod selbst das Geschehen ist, das Ereignis ist, was den Körper befällt, ist das Totenreich das, was für den unsichtbaren Menschen gilt. Das Totenreich ist sowohl in der ist im Alttestamentlichen das hebräische Wort Sheol und im Neuen Testament Hades. Und bedeutet das Gleiche, nämlich, dass es ein Aufenthaltsort für die Toten ist, die dort aufbewahrt werden, bis Christus sie aus den Toten wieder auferweckt. Und dem natürlichen Tod folgt dieser unsichtbare, das Totenreich nach, was quasi die Seelen der Toten, die Geistwesen der Toten, ja, wir sind ja mehr als nur unser Fleisch, das Fleisch fällt tot um, aber der Rest wird quasi vom Tod, wird ins Totenreich aufgenommen. Es wird in dieser Zeit so viele Tote geben, dass die Tore des Totenreiches ständig offen zu sein scheinen. Das Totenreich kommt also im übertragenen Sinne auf die Erde selbst. Es wird keine Familie, keine Stadt, keine Straße, keine Nachbarschaft geben, wo nicht der Tod Einzug gehalten hat und wo Menschen gestorben sind. So, man wird nicht hinterherkommen mit dem Begraben der Leichen, wie es auch schon einige Male in der Geschichte war, aber hier, wie gesagt, zu einem Maß wird da ein zu einem Maß, was gigantisch ist. Und genau da hier ist es wichtig, dass die Gemeinde steht. Ja, die Gemeinde brüstet sich ja nicht darin, dass sie sagt, hey, kommt zu uns und dann geht's euch gut, ihr werdet nie krank sein, ihr werdet nie eine Krise haben, ganz im Gegenteil. Wir stehen in der Krise, wir stehen mit denen, die leiden, wir stehen selbst im Leiden und haben die Auferstehungshoffnung, wir haben die Hoffnung, dass es einen Christus gibt, der das Totenreich nicht überwinden kann. Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Wir, die Gemeinde, haben durch die Auferstehung Christi Jesu, sind die einzigen Wesen, die vom Totenreich nicht überwältigt werden können. Das hat so eine Kraft und so eine Herrlichkeit und so eine Power, wenn wir das verkünden, wenn wir das den Menschen bringen, wenn wir diese Botschaft rausbringen zu den Menschen. Gerade in so einer Zeit, wo Krieg und Krankheit und Seuchen kommen werden. Es hat so eine Kraft zu sagen, unser Jesus hat den Tod überwunden. Und die Pforten des Totenreiches können, sie wollen, aber sie können nicht die Gemeinde überwinden. Die Gemeinde hat keine Angst vor dem Tod. Hebräer 2, Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist Jesus gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Menschen werden vom Feind, vom Teufel, in Knechtschaft gehalten, unter Todesfurcht. Und da kommen dann so verrückte Dinge wie Schönheit, Jugend, Gesundheit, das ist das Allerwichtigste, all diese Lügen, ja. Unser Christus hat den Tod überwunden und hat dem die Macht des Todes genommen, der die ganze Welt geknechtet hat in Todesfurcht. Und so ist die Gemeinde als einzige frei davon. Die Gemeinde braucht sich vor dem Tod nicht zu fürchten. Die Gemeinde braucht sich vor dem Coronavirus nicht zu fürchten. Wir brauchen nicht zu zittern. Ja, auch die Welt braucht sich eigentlich nicht zu fürchten, weil das ist ja gar nicht so dramatisch, wie man manchmal in den Medien den Eindruck bekommen könnte. So, aber wir haben eine Auferstehungshoffnung, ein Evangelium, was wir predigen können und sollen und dürfen. Die Menschheit wird in dieser Zeit das Predigen der Auferstehungshoffnung brauchen. Denn es kommt in dieser Zeit ein gigantisches Massensterben. Hier heißt es in Offenbarung Kapitel 6, Vers 8. Doch 6, Vers 8. Ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten. 25% aller derer, die auf der Erde leben. In 5 Jahren gibt es ca. 8 Milliarden Menschen. 2050 sind wir schon bei 10 Milliarden, ungefähr 9,7 Milliarden Menschen. Runden wir mal auf 10 Milliarden. Nehmen wir mal an, das passiert 2050, wenn die Bevölkerung so weit ansteigt. Ob wir können es auch auf heute runterbrechen mit 8 Milliarden Menschen. Oder in 5 Jahren bei 8 Milliarden Menschen. Das wären 2 Milliarden Tote. 2 Milliarden Tote. Ja. Zum Vergleich, es gab im Mittelalter schon mal so eine Seuche, die Pest, die hat in Europa ein Drittel der Europäer ausgerottet. Das waren 25 Millionen Menschen, die im 14. Jahrhundert gestorben sind. Ja, ist ja in die zeitgenössische Kunst eingebrannt worden, wie der Tod die Menschen eine nach dem anderen geholt hat und auf dem Feld arbeiten zwei und dann den einen holt sich der Tod, den anderen lässt er. Das hat sich ja eingebrannt in die Generationen hinein. Und das wird noch in einem viel größeren Maß stattfinden. Die Ursachen. Also ja, die Leute werden ja hier nicht vom Blitz getroffen, sondern das hat Ursachen, warum sie sterben. Und diese Ursachen werden hier auch aufgezählt. Zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Also durch das Schwert, darüber haben wir schon vorhin beim zweiten Siegel gesprochen. Hier handelt es sich womöglich noch um eine Steigerung, oder es wird der Zenit erreicht sein dieses weltweiten militärischen Konflikts. Und durch Hunger, darüber haben wir beim dritten Siegel gesprochen, auch hier höchstwahrscheinlich noch eine Steigerung. Vielleicht schließt aber auch dieses vierte Siegel die Ereignisse oder die Toten vom zweiten und dritten Siegel mit ein. Das kann sein, weiß ich jetzt nicht genau. Und eben durch Seuchen. Ja, gerade heutzutage, wo so eine Angst wieder in den Medien ist und über China nach Europa und Italien und jetzt überall, fast überall in jedem Bundesland in Deutschland, diese Angst vor einem Virus, diese Angst davor, ich könnte sterben. Der Tod kommt schneller, als ich das dachte. Ist eine reale Angst. Und wir sind nicht sicher vor solchen Dingen, ja. Wir sind überhaupt nicht sicher vor verschiedenen Dingen. Also es gab zum Beispiel im Jahr 536, gab es ein Erdbeben höchstwahrscheinlich, also ein Vulkanausbruch höchstwahrscheinlich auf Island, der die gesamte nördliche Hemisphäre verdunkelt hat. Die Folge waren Hungersnöte, ja, weil das Weizen nicht mehr gewachsen ist und die Leute sind krank geworden, weil die Sonne nicht mehr geschienen hat, weil der Himmel verdunkelt war über mehrere Jahre. Also verdunkelt, nicht pechschwarz, sondern verhangen von Staub und die Luft war verpestet, all diese Dinge. Und das sind Dinge, die können heute genauso passieren. Wir sind vor so etwas nicht sicher. Der Frieden, unsere Gesundheit, all das sind Geschenke Gottes, die uns schnell genommen werden können. Und diese Sicherheit, auf der wir stehen, diese scheinbare Stabilität unserer Gesellschaft und unseres Lebens kann so leicht erschüttert werden durch solche Ereignisse. Und die Frage ist, was passiert dann? Was trägt dann noch? Was ist wirklich unerschütterlich? Was ist das, was uns hält? Und da können wir als Christen sagen, es gibt jemanden, der rettet. Es gibt jemanden, der Frieden geben kann. Es gibt jemanden, der Freude im Leid geben kann. Und das ist Jesus Christus. Und dann haben wir hier als viertes die wilden Tiere. Das klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen altbacken. Diese ganze Aufzählung hier, Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere, kommt ja aus dem Alten Testament. An vielen verschiedenen Stellen finden wir das, besonders im Hesekiel. Hesekiel Kapitel 5, Vers 12 zum Beispiel, oder Vers 17, oder Kapitel 14, Vers 21, oder 33, 27, sind diese Dinge quasi benannt, dass Gott sein Volk richten wird durch Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere. Und die wilden Tiere sind quasi ein Zeichen dafür, dass ganze Landstriche, ganze Städte durch diese militärischen Konflikte, durch diese Krankheiten, durch diese Hungersnot leergefegt sein werden. Ja, das wird Geisterstädte geben, ganze Landstriche, wo kein Mensch mehr zu finden ist und wo nur noch vereinzelt ein oder andere lebt. Und dann werden höchstwahrscheinlich diese Tiere sich das Land wieder zurückerobern und werden auch Menschen töten. Ja, bei uns gibt's jetzt nicht unbedingt viele solche wilden Tiere, aber wer weiß, wie die Entwicklungen sind und wie das zustande kommt. Es könnte natürlich auch sein, dass diese wilden Tiere nur im bildlichen Sinn Menschen darstellen, die quasi raubend und mordend durchs Land ziehen, irgendwelche Banden, die quasi Terror ausüben und Menschen, denen schutzlos ausgeliefert sind, weil die öffentliche Ordnung komplett zusammengebrochen ist. Es gibt keine Polizei mehr. Man muss jeden Tag ums Überleben kämpfen. Es könnte auch sein, dass das quasi bedeutet. Aber ich vermute mal, wenn hier wilde Tiere stehen, dass es auch um wilde Tiere geht. Zumal einiges in der Offenbarung als auch allegorisch, also bildlich gemeint ist. Es könnte also auch von Menschen kommen. Schluss. Was mir wichtig ist, und ich hoffe, das haben wir, das habt ihr verstanden, ist, dass die Gemeinde, dass wir als Christen in Zeiten der Krise, gerade in Zeiten der Krise, einen Auftrag haben. Nämlich das Reich, was wir haben, zu verkünden. Die Botschaft des Reiches Gottes. Und es geht nicht darum, irgendwie, wie das ja auch besonders aus Amerika das ein oder andere Mal schon kam, die schlimme Krise kommt, wir müssen jetzt für uns Vorräte einsammeln, damit unsere Familie, damit wir überleben. Aber das ist überhaupt nicht das, was Jesus uns gelehrt hat. Wir sind gerufen, auch in Zeiten der Krise, nicht Hamsterkäufe für uns zu machen, sondern den Bergpredigt-Lebensstil, den 10-Gebote-Lebensstil auszuleben, uns um die Armen zu kümmern, Nächstenliebe zu praktizieren, die, die wir hungernd sehen, zu speisen, die, die wir durstig sehen, zu tränken und so ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Aber natürlich nicht nur das Zeugnis in der Tat, sondern auch das Zeugnis, das ist gleichermaßen wichtig, das Zeugnis im Wort. Das Evangelium des Reiches Gottes muss verkündigt werden und wird verkündigt werden in dieser Drangsalzeit, in dieser Zeit der Not, in dieser Zeit von Krieg, Hunger und Seuchen. Und wir sind gut damit beraten, jetzt damit anzufangen, jetzt damit zu beginnen. In den kleinen, mickrigen Krisen, ja, die mit unserem, mit dem, was wir hier lesen, ja gar nicht zu vergleichen sind, jetzt schon den Menschen die Hoffnung zu bringen. Denn in Matthäus 24, ich hatte es vorhin gesagt, dieser Abschnitt redet vor denselben Ereignissen. Und da heißt es hier in Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende wird kommen. Das Evangelium wird in dieser Zeit des Endes, in diesem, wo das Zeitalter sich schließt, wird das Evangelium gepredigt werden. Und die Gemeinde wird da sein, ein kräftiges Zeugnis sein für unseren Herrn Jesus Christus und für seine Gemeinde. Ich bete noch. Vater, wir danken dir für diese Verheißung, dass das Evangelium gepredigt werden wird in allen Heidenvölkern, dass du ihr überall ein Zeugnis aufrichten wirst für deinen Sohn Jesus Christus. Wir bitten dich, Vater, dass du uns jetzt schon wappnest, in Krisen festzustehen, die Antworten zu haben für ein Volk, was und für die Menschen um uns herum, die keine Hoffnung haben. Wenn ihre Gesundheit, wenn das, was sie als Stabilität anerkennen und gewohnt sind, auseinanderbricht, Vater, dann bitte ich dich, dass du uns Kühnheit schenkst, das Evangelium zu predigen. Bereite uns vor auf diese Zeiten, dass wir stehen können in der Kraft des Heiligen Geistes und ein Zeugnis sein können. In Jesu Namen. Amen. So, ich segne euch im Namen Jesu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch was nicht gefallen hat, wenn euch was gefehlt hat, wenn ihr was anders seht, als das, wie ich das ausgelegt habe, bitte, das interessiert mich sehr. Schreibt es auch in die Kommentare. Und ich danke euch für euer Zuschauen, für euer Zuhören und wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.